Ich begrüße Sie zu 2 Stunden des Nachdenkens. Sehr geehrter, lieber Herr Professor Dr. Jörg Splett, als wir uns im Sommer vergangenen Jahres auf einer Tagung trafen, haben wir kurz darüber gesprochen, dass das Nachdenken über die Gottesfrage die Gefahr birgt, am Glauben zu zweifeln. Sie sind Philosoph und Sie waren bereits einmal bei uns hier in Salem. Ich habe Sie auf der Tagung gefragt und gebeten, ob Sie als Philosoph zu uns sprechen können, wobei der Glaube eine Berücksichtigung findet. Ich freue mich, dass Sie der Einladung nach Salem gefolgt sind und mir und uns ein bedenkenswertes Thema genannt haben. Nachdenken, wie Armin Kreiner es formulierte, ist wohl eine der entscheidenden und wichtigen Eigenschaften des Menschen. An dem heutigen Thema ist bemerkenswert, dass wir nicht über Gott nachdenken wollen, sondern vor Gott. Nachdenken, philosophisch und christlich. Ich begrüße Sie, ich heiße Sie herzlich willkommen und ich freue mich auf den Vortrag und bin gespannt auf das Gespräch. Bitte schön, Herr Professor.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Ich freue mich wieder, hier zu sein. Denken vor Gott, ich meine, das versteht sich von selber. Also ich versuche niemals zu vergessen, dass er zuhört, wenn man von ihm redet. Also das gehört sich einfach so, meine ich nicht. Bei manchen wundere mich schon über manche Theologen, was die so alles daherreden. Ich glaube nicht, dass die daran denken, dass er dazu hört, was sie da erzählen. Sei es, dass es das Gebet nicht mehr gibt oder dass man über Jesus Christus nichts sagen kann oder überhaupt nichts und dass es überhaupt alles nur Hypothesen seien und dergleichen. Das ist schon merkwürdig, was da manchmal begegnet. Aber wir werden es sehen. Also tatsächlich geht es darum, Glauben. Glaube, der Karl Jaspers spricht, hat ein ganzes Büchlein geschrieben, der philosophische Glaube. Manche sagen ja, Glaube heißt vermuten, das ist nicht gemeint. Mit Glaube ist gemeint die Auslegung der Tatsachen. Mit unseren Sinnen sehen wir die Tatsachen, aber was wir erfahren, nehmen wir immer wahr als etwas. Als interessant, als neu, als bedrohlich, als fremd, als langweilig oder so etwas. Es gibt keine Erfahrung, die Sie machen, ohne dass es eine Als-Erfahrung ist. Und dieses Als, das tun wir dazu. Erfahren heißt ja nicht, wir sind ein Blatt Papier und dann fällt da Licht drauf, so wie das früher beim Foto war, nicht? Sondern erfahren heißt, ich mache eine Begegnung mit einem Stück Wirklichkeit und immer so, dass ich mir meine Gedanken dazu mache. Das ist das Als. Sie machen überhaupt keine Erfahrung, keine Begegnung, die nicht mit dem Als verbunden ist. Und so gucken manche Leute eben die Welt an und sagen, das ist dialektisch sich hinaufschaukelnde Materie. Andere sagen, nein, das ist einerseits so grauslich und auf der anderen Seite so zauberhaft. Da muss noch irgendwas anderes dahinter stecken und dabei sein. Und dann kommt man ins Nachdenken. Der Kollege Kreiner kommt zum Nachdenken beim Zweifel. Tut mir leid, ich hoffe, er zweifelt nicht zu viel. Na, geht nicht, er will ja dauernd nachdenken, also muss er dauernd zweifeln. Ich hoffe, nicht zu sehr an sich und vor allen Dingen nicht an seiner Frau. Ja, also wer sagt denn, dass man nur nachdenkt, wenn man zweifelt? Man denkt nach, weil einem was Schönes begegnet ist zum Beispiel. Was ist mir da eigentlich passiert? Sagt Elisabeth, wie Maria ihn besucht hat, wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn mich da besucht? Oder der Psalmist sagt, wer ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Hat er da vorher gezweifelt? Natürlich nicht. Ich behaupte, der eigentliche Grund nachzudenken ist die Dankbarkeit. Das hat uns auch der große Philosoph Heidegger wieder deutlich gesagt. Denken und Danken sind sprachlich verwandt. Gedankenlosigkeit ist immer Undankbarkeit und Undankbarkeit ist Gedankenlosigkeit. Wenn man wirklich darüber nachdenkt, was sich einem erschließt, was einem geschenkt wird, was ein anderer einem gibt oder zeigt, dass man darüber nachdenkt, statt es einfach wegzutun, das ist genau Ursache von Denken und Nachdenken. Das gilt nicht bloß für die Dichter. Von den Dichtern hat man gesagt, ein Dichter ist jemand, der über etwas glücklich ist und auch andere darüber glücklich machen will. Eine Rose, ein Stern oder was auch immer. Rühmen, das ist, sagt der Rilke. Ne? Anschauen und dann ein Preis über das, was dort da ist. Und das hat auch große Philosophie immer getan. Die will verstehen und will sie doch nicht herunterbuchstabieren auf möglichst das, was jemand genannt hat, die Nothing Else Battery, dass da gar nichts dahinter ist. Liebe sind ja nur Hormone, Freundschaft sind nur Missverständnisse, Denken ist nur ein Irrtum. Soll man so umgehen mit der Welt? Oder soll man also schauen, dass man es immerhin dazu gebracht hat, solche Fragen zu stellen? Jeder macht ja so irgendwie Schlüsselerlebnisse. Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis vor vielen Jahren, als ich bei Studentenpfarrern zu reden hatte. Das waren noch so die wilden Jahre. Ich habe über Fest geredet und dann eben so von der Dankbarkeit gesprochen. Und da meldete sich einer und sagt, er wisse nicht, wofür danken, so wie die Welt sei. Gesagt, ja, hören Sie mal. Da hat sie jemand 9 Monate getragen und unter Schmerzen geboren, kriegen sie den Po abgeputzt und werden mit Milch abgefüllt und mit da und allem, sodass sie nicht zugrunde gegangen sind an Hospitalismus. Und sie stellen sich hier hin und behaupten, sie wissen nicht, wofür danken. Er hat auch ein halbes Jahr später sein Amt aufgegeben und wurde dann ganz revolutionär. Also das sind natürlich genau, das war die Zeit, wo die Studentengemeinden zumachten, weil die sagten, es geht uns ja sowieso nur um gesellschaftlichen Kampf und das geht mit Rotwein und Weißbrot auch, ohne dass man da so Eucharistie drumherum getue macht. So sah das ja damals aus. Also von dort her die Frage, wie nehme ich Wirklichkeit wahr? Der erste in unserem abendländischen Denken, der da über Gott geredet hat und sogenannte Gottesbeweise gemacht hat, das war der alte Platon. Und der war fasziniert von den Sternen. Er lässt den Sokrates sagen, wir haben unsere Augen, um die Sterne zu sehen. Ich behaupte, wir haben die Augen, um einem anderen Blick zu begegnen. Das Tollste ist angeblickt, sich angeblickt wissen. Er sagt, wir haben die Augen, um die Sterne zu sehen. Und er sagt, und die Sterne, die bewegen sich, die kreisen da herum und da muss es einen Beweger geben, der diese Bewegung vorbringt und das ist das, was in den Religionen Gott genannt wird. Er hatte nämlich Probleme, damals kamen so die Sophisten auf und so die allgemeine Auflösung, die Götter Homers, die wurden nicht mehr geglaubt von den jungen Leuten, sagte, und was wird denn dann eigentlich aus unserem Staatswesen, wenn da nicht mehr geglaubt wird? Und er hat gesagt, das muss ich doch versuchen, den irgendwie zu begründen. Und dann sagt er, wenn ich die Sterne da angucke und wie die sich bewegen in ihrem ewigen Kreislauf, dann brauche ich dafür einen Beweger. Und dieser Beweger ist das, was bei uns Lebewesen die Seele ist. So gibt es dann eben so eine bewegende Kraft in der Mitte der Welt. Das war der erste Versuch, also eines Gottesbeweises, der damals gemacht wurde in seinem letzten Buch über die Gesetze. Sein größter Schüler war Aristoteles, der hat gesagt, also dass da die Seele ist, die selber sich bewegt, das kann doch nicht sein. Wer sich da selber bewegt, dann besteht er ja entweder aus einem Stück, was bewegt und ein Stück, was bewegt wird, das geht ja nicht. Gott muss jemand sein, der bewegt, ohne sich selbst zu bewegen. Was kann denn das sein? Was anderes bewegt, ohne sich selber zu bewegen? Sagt der Aristoteles, das ist das Gute. Das Gute ist einfach da und alle rennen nach dem Guten. Und so hat man sich dann die Welt auch gedacht. Das können Sie beim Dante sehen. Außenrum ist das göttliche Feuer. Und dann ist innen drin der große Kristallhimmel, eine große Kugel. Und dieser Kristallhimmel, der rast um sich herum so schnell, wie er kann, weil er, wie das in der Liebe ist, mit jedem Punkt zugleich das Göttliche berühren will. Und innen sind dann die anderen Planetenschalen, 9, da kommt dann die Sonne vor, damals hatten wir noch die Erde im Mittelpunkt, nicht? Und diese anderen Schalen wurden auch von diesem wilden Tempo des Kristallhimmels mitgerissen. Der Fixsternhimmel erstmal und dann der Jupiter und so ging das runter. Der unterste Planet war der Mond und jeder von diesen Schalen bewegte sich etwas langsamer durch die Reibung. Das gab zugleich auch die Sphärenharmonie, das machte so die Musiker, sie haben die Pythagoreer entdeckt. Und in der Mitte ist die Erde und die Erde steht. Das war das Bild, das lange Zeit also unser Abendland bestimmt hat, das so zu sehen. Außen das göttliche Feuer und dann die verschiedenen Schichten und in der Mitte die Erde und dann bezeichnenderweise in der Mitte der Erde der Teufel. Da kann man auch darüber nachdenken, dass der Wurm da genau in der Mitte sitzt, nicht? Das ist auch nochmal ein Problem. Aber das ist nicht unser Problem heute. So wurde das also jedenfalls entworfen und der Dante hat 14 Tage gebraucht, um da eine Reise zu machen durch diese ganzen Reiche. Steigt er erst mit dem Vergil also in die Hölle und dann an der Hölle am Teufel vorbei, auf der anderen Seite wieder raus. Auf der anderen Seite war dann der Läuterungsberg und von dort auf dem Spitze des Läuterungsberges das irdische Paradies und von dort ging es in die Himmelssphären. Das war damals noch zu machen in 14 Tagen. Das ist beinahe wie die Amerikaner, wenn die so 3 Tage Europa machen. Ne? Also so ging das irgendwie in der Art. Inzwischen ist die Welt zu groß geworden. Und dann, manche finden das ja ganz gut. Sie sagen, wenn Gott sich dann mit den Milchstraßen beschäftigt, wird er nicht gerade auf meine kleinen Schweinereien gucken. Als ob der nicht beides könnte, nicht? Aber so könnte man ja denken. Und drum mein Vorschlag, gar nicht von der Welt auszugehen. Die Welt ist heute zu groß geworden für uns und nimmt ja gar kein Ende und ist ja immer noch am Ausdehnen. Und man verliert sich. Wie sollen wir da eigentlich denken, dass wir ein Du Gottes sind? Deswegen meine ich, wir müssten an einer anderen Stelle einsetzen, nämlich nicht draußen, sondern drinnen. Wie der Heilige Augustinus gesagt hat, geh in dich hinein, im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Und geh von dieser Wahrheit dann in dir über dich hinaus. Also geh erstmal in dich, sammle dich, entdecke das in dir, das Bewusstsein, und dann kannst du darüber hinausgehen. Und was entdecken wir denn nun in unserem Bewusstsein? Da gehört es so ein bisschen zu unserer Tradition, ich sage ein bisschen leider, dass man so die Theorie an die erste Stelle gesetzt hat. Also erst macht man so Metaphysik und so allgemeine theoretischen Sachen und dann kommt hinterher erst die Ethik, so als nachträgliche Sache. Ich meine, man müsste es andersrum machen, müsste sagen, der Kern unseres Bewusstseins, lateinisch conscientia, ist das Gewissen. Das ist der eigentliche Kern. Wir fragen nicht bloß, ob 2 mal 2 = 4 ist, sondern eigentlich wollen wir wissen, wie lebt man, dass wir richtig als Menschen gut leben? Denn der Mensch ist ja das einzige Wesen, bei dem das nicht so unbedingt glückt. Also kein Hund wird unhündisch. Und keine Katze unkätzisch, nicht? Das geht alles von selber, die müssen das nicht lernen. Beim Menschen ist so, wir können zwar auch kein Nichtmensch werden, aber jeder von uns kann unmenschlich werden. Und deswegen muss der Mensch erst lernen, ein Mensch zu werden. Also man ist zwar schon ein Mensch, aber da muss man es noch lernen. Weil, wenn man nicht aufpasst, man unmenschlich wird. Unmenschlich ist kein Tier. Nur Menschen können unmenschlich sein. Also ist es gar nicht so einfach zu lernen, wie werde ich Mensch? Wie kann ich werden, was ich bin? Das ist ein interessanter Satz, nicht? Nicht, wie kann ich werden, was ich werden soll? Nicht, wie kann ich bleiben, was ich bin? Sondern, wie kann ich werden, was ich bin? Der griechische Dichter Pindar hat schon so gesagt, genoi hoios essi, werde, der du bist, heißt das beim Nietzsche. Werde, der du bist. Das ist der Punkt. Und darum geht es in dem, was man Ethik nennt. Viele Leute denken, bei der Ethik geht es um Dinge, was erlaubt oder verboten ist, es geht ums Handeln. Nein, es geht nicht ums Handeln, es geht um unser Sein. Man denkt also, da gibt es Handlungen, die sind mir geboten und verboten und das wäre es eigentlich. Nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist folgendes. Zum Beispiel, ich versuche jemanden zu betrügen. Ob mir das glückt, das hängt an meiner Intelligenz und Cleverness. Das hängt an der Cleverness und der Intelligenz des ausgesuchten Opfers. Und dann hängt es nochmal an den Umständen. Ne? Kann ja schief gehen. Was mir auf jeden Fall und in jedem Fall glückt, ist, ein Stück weit auf dem Weg voranzukommen, ein Betrüger zu sein. Das erste Objekt unseres Handelns sind wir selbst. Da lügt einer 3, 4 Mal oder 5 Mal, irgendwann ist er ein Lügner, er oder sie. Da stiehlt jemand 3, 4 Mal, irgendwann ist man ein Dieb. Wir tun was und werden dadurch jemand. Und das ist der Kern von Freiheit, Selbstbestimmung. Freiheit heißt nicht, dass ich zwischen Wurst und Käse wählen kann oder zwischen Kaffee oder Tee. Noch nicht mal zwischen Gut und Böse, sondern was ich aus mir mache. Denn wir machen uns zu dem, was wir sind am Ende. Deswegen heißt also der Freie derjenige, der sich selbst bestimmt, der sich selbst zu dem macht, wer wir sind. Es ist noch nicht klar, was wir sind, weil wir uns selber zu dem machen sollen, was wir sind. Ich glaube, jetzt ist ein bisschen deutlicher geworden, warum ich sage, dass nicht die theoretische Vernunft das Oberste ist, sondern dass das Eigentliche genau diese praktische Frage ist, was mache ich aus mir? Was mache ich aus dem Menschen, der mir anvertraut ist, dem Partner, den Kindern? Von dort her hat man immer gesagt, dass die Freiheit doch was mit der Angst zu tun hat. Nicht? Was macht man aus sich, was macht man aus dem anderen, was macht der andere aus einem, was macht der andere aus sich? Die ganzen Probleme, die da drin stecken. Aber diese Selbstbestimmung, die ist es eigentlich. So, und warum jetzt soll ich eigentlich anständig sein? Warum nicht einfach ein Betrüger werden? Warum nicht ein Dieb? Können wir ja fragen. Das ist eine Frage, die hat kein Mensch gestellt in der Antike und im Mittelalter. In der Neuzeit wird sowas gefragt und heute erscheinen Bücher, die heißen Why to be moral? Warum anständig sein? Was soll man auf so eine Frage sagen? Ich behaupte, da gibt es nur eine Antwort drauf. Sowas fragt kein anständiger Mensch. Denn wie soll ich das denn, ich bitte Sie, erklären? Sei anständig, dann kommst du in den Himmel. Sei unanständig, kommst du in die Hölle. Oder die Leute mögen dich nicht oder so. Das hat doch mit der eigenen Anständigkeit gar nichts zu tun. Macht ein wichtigen Unterschied zwischen moralisch und legal handeln. Legal handelt einer, der das Richtige tut, aber nicht, weil es das Richtige ist, sondern weil er sonst Ärger kriegt. Und deswegen lässt das auch, wenn niemand guckt. Ja, muss man einfach so sehen. Nein, warum soll ich anständig handeln? Kann man mal gucken. Also der Platon sagt sowas wie aus Selbstachtung oder aus Gehorsam den Göttern gegenüber. Der Aristoteles sagt aus Liebe zu mir. Sagt, es gibt eine falsche Eigenliebe. Oder Selbstliebe, aber Selbstliebe nennt er ja positiv, also es gibt eine falsche Eigenliebe, dass ich einfach nur Genüsse suche oder dergleichen. Die wirkliche Liebe zu mir, die will, dass ich eben ein ordentlicher Mensch bin. Dass ich als Mensch auch menschlich werde und nicht unmenschlich. Also die letzte Begründung, warum ich anständig bin, ist die Liebe zu mir selbst, sagt er. Das kann man so machen, dass der sogenannte Eudaimonismus sagt, der letzte Grund für unsere Anständigkeit ist, dass wir glücklich sein wollen. Und auf die Dauer wird man nur glücklich, wenn man anständig ist. Haben die so gesagt, ne? Stimmt das denn? Bin ich anständig, weil mir das gut tut, wenn ich wirklich anständig bin? Der verstorbene Papst, der hat gesagt, das ist nicht so. Der ist ja auch bei den Thomisten aufgewachsen und war dann ja Ethikprofessor in Krakau. Und seine Vorgänger und die anderen, die dort lehrten, haben das auch so gesagt. Ja, das kommt aus dem Glück. Karol Wojtyła hat gesagt, nein. Hat ein Beispiel gebracht, sagt, da sind drei Freunde. Und zwei wissen, dass der dritte eine unheilbare Krankheit hat. Und jetzt überlegen sie, soll man das dem sagen oder nicht? Sagt er, werden die dann darüber nachdenken, ob sie glücklich werden? Oder fragen sie, was ist erlaubt oder verboten? Was ist das Richtige und was ist das Falsche? Sie wollen wissen, was soll ich tun? Und genauso sage ich auch. Sagt er, was uns trifft im Gewissen, ist genau dieser Anruf, sei anständig, sei gut. Da taucht überhaupt kein Warum auf, sondern diese Erfahrung, dass man gut sein soll, das leuchtet aus sich heraus ein. Deswegen hat schon Plato dafür das Bildwort des Lichtes benutzt. Wir sind also nicht bei einzelnen Normen jetzt, da kann man doch handeln, warum die praktischer sind oder als was anderes, sondern diese grundsätzliche Sache, soll ich menschlich sein? Da braucht man überhaupt keine Antwort zu geben, sondern das leuchtet aus sich selber ein. Und derjenige, der da protestiert, aber argumentieren will, der hat dann schon wieder selber anständigerweise geredet, weil er nämlich dann sagt, ich soll nur das vertreten, was ich auch begründen kann und was ich beweisen kann oder so. Das heißt, Kant nennt das kategorischer Imperativ. Imperativ heißt, du sollst. Wer will schon gerne sollen? Wir wollen alle lieber wollen. Ne? Aber hier sollen. Sollen. Du sollst, kategorisch heißt, ohne Wenn und Aber. Nicht, wenn du Erfolg haben willst oder wenn du das oder jenes erreichen willst. Das sind ganz hypothetische Imperative. Wenn du heute Abend noch nach Rom willst, kannst du das nicht zu Fuß machen, dann musst du ein Flugzeug nehmen. Da gehört ein Müssen hin, kein Sollen. Und das bitte ich Sie auch, dass wir heute Abend einen scharfen Unterschied machen zwischen Müssen und Sollen. In der Umgangssprache tun wir das nicht. Da sagt die Mutter, du musst doch anständig sein. Ich muss gar nicht, ich kann mich doch unanständig benehmen. Ich darf es nur nicht. Das heißt, müssen heißt nicht anders können. Bestes Beispiel, sterben. Sollen heißt nicht anders dürfen. Natürlich kann man anders. Man darf es nur nicht. Also drum einen ganz scharfen Unterschied bitte zwischen müssen, ohne Freiheit, müssen, und sollen, ich kann anders, aber ich darf nicht. Ich kann unmenschlich sein. Sind wir leider immer wieder mal, hoffentlich nicht ganz schlimm, aber ein bisschen. Das ist also jetzt die Frage, wo kommt jetzt, und das ist die Kernfrage, wo kommt jetzt ein solches Du sollst her? Was kann man sich da denken? Anders ausgedrückt, welche Erklärung des Gewissens erklärt das Gewissen nicht besserwisserisch weg? Wir sind ja der Überzeugung, dass das Gewissen respektiert werden soll. Ich darf niemanden zwingen zu Handlungen gegen sein Gewissen. Ich kann jemanden unter Umständen daran hindern, seinem Gewissen zu folgen. Wenn zum Beispiel da jemand aufsteht und sagt, er hat heute Nacht eine Offenbarung gehabt, er soll alle Rothaarigen umbringen, dann wird man den behutsam einsperren, nicht? Nett natürlich, aber einsperren. Also ich kann jemanden hindern daran, seinem Gewissen zu folgen, aber ich darf niemanden zwingen zu Handlungen gegen sein Gewissen. Warum das? Weil genau dieses Gewissen haben und das Getroffensein von diesem Du sollst die Würde des Menschen ausmacht. Wir haben alle irgendwelche Werte, wir sind irgendwie wertvoll als Materiallieferanten, nicht? Dann kommen dann die Rollkommandos von der, lass mal die Sache mit der Organtransplantation beiseite, dann sind wir natürlich, können wir brauchbare Mitarbeiter sein, und angestellt und alles Mögliche, wir haben gewisse Werte, aber entscheidend ist, dass wir eine Würde haben. Und Würde heißt absoluter Wert. Kein mehr und kein weniger. Schlechterdings. Und diese Würde haben wir nicht, weil wir gut sind, sondern weil uns das Sollen trifft, gut sein zu sollen. Und weil auch der scheußlichste Kinderschänder in jedem Augenblick gut sein soll, kann der Mensch niemals seine Würde verlieren. Und darum heißt es im ersten Artikel unseres Grundgesetzes, dass die Würde der Person unantastbar ist. Ich kann sie antasten, sonst stünde das nicht in einem Gesetzestext. Aber ich kann sie doch nicht antasten. So sehr jemand herabgewürdigt worden sein mag von anderen, so sehr jemand, wie wir sagen, selber sich herabgewürdigt hat durch scheußliches Verhalten, er bleibt immer ein Subjekt, dem Achtung gebührt, weil er immer unter diesem Anspruch steht. Kant sagt, das ist die Vernunft, die das sagt. Sagt die Vernunft, du sollst? Die heißt ja deswegen gerade Vernunft, dass er eben was vernimmt, statt dass er selbst was statuiert. Das heißt, ich sehe mich getroffen von diesem Anspruch. Wir sind nicht zuerst ein Ich, könnte man etwas überspitzt sagen, sondern wir sind zuerst ein Du. In anderen Sprachen haben sie das so, im Englischen sagen wir, that's me. Auch die Franzosen sagen, c'est moi. Oder me voici, sieh mich hier. Also der erste Fall, der zu jedem von uns gehört, ist der vierte Fall. Wir sind angesprochen. Wir sind angerufen als erstes. Wir fangen also als ein Du an, nicht als ein Ich, um es so auszudrücken. Und wir sagen dann auch nicht groß Ich, sondern wir antworten mit Du. Das ist der Ort, behaupte ich, wo jeder Mensch, er weiß es nur oft nicht, eigentlich die Gotteserfahrung macht. Und die deckt sich ganz mit dem, was Sie im Alten Testament lesen können, wenn Sie das letzte Buch der Mosebücher nehmen, das fünfte, und dort das 30. Kapitel, da ist dort die Rede, sag nicht, wer geht für uns und sucht die Weisung, sucht das Wort. Wer geht für uns in den Himmel oder holt es herunter? Oder wer fährt über das Meer, um es uns zu holen? Offenbar dachten damals schon Leute, die Weisheit kommt aus Amerika. Ne? Also nein, es ist ganz nah bei dir und deinem Herzen und du kannst es halten. Nichts ist uns näher als dieses Wort. Sei gut. Der jüdische Philosoph Immanuel Levinas hat gesagt, Theodizee-Frage natürlich, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zur Güte. Mastrin à la bonté. Er drängt mich zur Güte, was besser ist als alle Güter, mit denen man uns überhäufen könnte. Ich hatte gesagt, wir haben es alle nicht gern, dass wir sollen. Und hier beim Guten ist es natürlich noch mal demütigend. Wir müssen offenbar sollen, weil wir es nicht freiwillig tun. Das ist schlimm, nicht? Dass wir es erstmal befohlen kriegen müssen, zu lieben. Wenn so Marsmännchen kämen und sehen, wir machen hier Ethikunterricht in Deutschland, dann sagen die, sind wohl alle krank. Sage ich ja, das, die Theologen nennen das Erbsünde. Was das ist, wissen sie zwar auch nicht, aber dass wir nicht in Ordnung sind, das wissen sie schon. Nicht? Also das steckt dann nochmal mit drinnen und ist an der Stelle gegeben. Also das Sollen mögen wir nicht. Dass wir gut sein sollen, ist demütigend. Aber was sagt das über Gott? Das ist einer, der sich tatsächlich nicht zu schade ist, uns zu sagen, liebe mich. Würden wir das sagen? Und dann, wenn du mich nicht freiwillig liebst, dann rutscht du mir den Buckel runter. Er fängt damit an. Ich bin der Herr, dein Gott. Lass mich immer aus ganzem Herzen, mit deinem ganzen Gemüt und all deinen Kräften. Warum sagt er das? Hat er das nötig? Das ist unser Heil. Und warum sollen wir lieben? Damit wir begreifen, dass er liebt. Denn jetzt denken Sie mal einen Schritt weiter. Stellen Sie sich vor, wir hätten als Strafe für unsere erste ernsthafte Schuld das Gewissen verloren. Dort im ersten Schritt sagen, wunderbar, ist der Ruf, er ist ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. bis einem aufginge, wir lebten da herum als ein Tier auf zwei Beinen. Und da könnte uns aufgehen, dass die Tatsache, dass wir gewürdigt werden, des Imperativs zu lieben, Gott und den Nächsten und uns selbst, dass das ein Geschenk und eine Gnade ist. Dass das in sich schon eine Gnade ist. Gibt es einen Unterschied? Der Luther sagt ja, dass das Gesetz erstmal so etwas ist, um uns zu demütigen, und erst dann das Evangelium befreit uns. Ich sage nein. Dass ich überhaupt gewürdigt werde des Gebots, dass ich das nötig habe, das Gebot, das ist ja aber ein Zeichen, dass ich also nicht besonders liebevoll bin, aber dass er es trotzdem, mich würde, dass er jeden Morgen wieder zu mir sagt, sei gut. Du könntest doch längst an den Splittlers jetzt laufen, soll der Heini doch machen, was er will. Immer noch sagt er das jeden Morgen neu. Wenn das keine Demut ist, wenn das keine Gnade ist, wenn das nicht eine Gotteserfahrung ist, wenn wir es denn akzeptieren, die an sich unser Leben und unser Miteinanderleben massiv ändern würde. Das ist niemand, kein Tyrann, kein Buchhaltergott, sondern jemand, der uns immer wieder neu nachgeht, uns aufruft, sagt, sei gut. Das ist das, was da gesagt wird. Das ist sittliche Erfahrung. Wenn ich sie in dieser Weise lese, dass unser Gewissen auch Elemente hat, die wir durch die Kultur aufnehmen, die einzelnen Normen nämlich statt des Prinzips, dass also was hineinkommt, dass man da darüber diskutieren kann. Die Alten haben gesagt, Augustinus zum Beispiel und vor allem Kardinal Newman, der zum Glück jetzt auch ja selig ist, ne? Das sei die Stimme Gottes. Ich finde den Ausdruck nicht so ganz glücklich. Ich würde lieber sagen, Newman verbessert sich auch selber und sagt, es ist das Echo der Stimme Gottes. Ich würde lieber sagen, es ist mein Hören der Stimme Gottes. Ich bin wieder bei dem Als, von dem ich geredet habe. Ne? Wir färben das immer schon so ein bisschen ein. Aber es ist tatsächlich diese Gegenwart Gottes. Und in der 50. Sure im Koran können Sie lesen, Gott ist uns näher als unsere Halsschlagader. Also diese unmittelbare Nähe, so nah, dass die Leute meinen, es gibt ihn gar nicht. Weil die meisten sind ein bisschen fernsichtig. Ne? Will ich nicht vertiefen. Also, dass man sagt, wo das so hinpassen könnte. Also, welche Theorie, habe ich gesagt, wird dem Gewissen gerecht, wo muss ich nicht Dinge wegstreichen, die gerade diesen Rang ausmachen und unsere Würde ausmachen, wenn ich meine, nein, das kann ich ganz als evolutionären Erwerb beschreiben, Selbsterhaltung der Art, Selbstliebe. Und dazu sehen, nein, ich werde hier angerufen zum Guten und zur Liebe. Gott drängt mich zum Gutsein. Das wäre genau der Punkt. Mir liegt dran, ich habe bis jetzt nur philosophisch geredet. In der gemeinsamen Sprache der Gläubigen und der Ungläubigen. Und habe gesagt, denken wir über eine Grunderfahrung nach, die den Menschen ausmacht. Gewissen muss auch jeder Techniker haben. Sollte. Ne? Auch jeder Naturwissenschaftler. Hier geht es nicht mehr um irgendwelche Verbildungen durch den Beruf. Ich als Naturwissenschaftler stelle sich das anders dar. Nein, auch er als Naturwissenschaftler hat ein Gewissen. Als Naturwissenschaftler sogar. Warum immer die Aufregung, wenn da wieder jemand Daten gefälscht hat? Und auch ein Naturwissenschaftler, wenn er verheiratet ist, geht doch hoffentlich mit seiner Frau nicht als Naturwissenschaftler um. Die Ärmste. Also, das kann es ja nicht sein. Gewissenhaft. Voilà. Sodass ich also auf dieser Stufe schon ein Gottesbild habe, jenseits der Berufe, fundamental jeder Einzelne. Einzelner ist ein entscheidender Begriff, den hat Kierkegaard wieder neu in die Christenheit eingebracht, weil manche haben es so mit den Mengen, nicht? Nein, nein, jeder Einzelne sein Gewissen. Und das ist die letzte Instanz, die wir haben. Auch einem irrenden Gewissen. Wir dürfen niemals gegen unser Gewissen handeln. Wir sind verpflichtet, es zu bilden. Aber es ist die letzte Instanz, die wir besitzen. Gegen unser Gewissen dürfen wir nicht handeln. Und das kann man schon beim heiligen Thomas lesen. Wenn jemandem sein Gewissen verbietet zu sagen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, dann darf er es nicht sagen. Das ist die letzte Instanz, die da ist. Also wir stellen dieses Gewissen fest, das Gewissen, das mich hier öffnet und mich zum Guten ruft und mir zugleich zeigt, das ist sofort der nächste Gedanke, ich bin schuldig geworden. Wir stehen ja nicht an einem Nullpunkt, sondern tatsächlich ist es ja so, das hat ja die Bibel so beschrieben, das sind Adam und Eva, nicht? Und dann kommt die Stimme, wo bist du, Adam? Und Adam sitzt nackert hinterm Busch. Das ist ja die Situation, in der wir stehen. Wir sind ja nicht einfach an einem Nullpunkt, sondern wir sind im Minus. Wie können wir denn Getanes ungetan machen? Natürlich nicht. Wie können wir denn Übles gut machen? Wir sind ja gut im Kaputtmachen, nicht? Wir können einen Baum abhacken, aber wir können keinen Baum wachsen machen. Wir können natürlich einen pflanzen und gucken, dass da nicht dran rumgeknabbert wird von irgendwelchen Viechern. Aber wir können ihn nicht wachsen machen. Geht nicht. Wir sind nur stark im Negativen. Wie kann denn dann überhaupt Ordnung zustande kommen? Wie kann es überhaupt gut werden? Es gibt nur einen Weg. Vergebung. Verzeihung. Verzeihung heißt nicht Entschuldigung. Entschuldigung heißt, es war halb so wild und du bist es gar nicht gewesen. Entschuldigung schreibt die Mutter, wenn das Kind die Grippe hatte. Entschuldigen heißt, du warst es nicht. Vergeben heißt, du warst es. Aber ich biete dir an, neue Zukunft für uns beide. Das heißt Vergebung. Und die Frage ist, wie weit wir damit reichen. Jesus vergibt ja so einem, da wird doch ein Mann da durchs Dach runtergelassen von seinen vier Freunden und will eigentlich nur heile Knochen. Und Jesus schaut ihn an und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten, die dabei sind, sagen, was fällt ihm ein? Sünden vergeben, das kann nur Gott. Was fällt diesem Rabbi da jetzt ein? Manche Leute sagen, Jesus, das war ein Lehrer, großer Lehrer. Welcher Lehrer sagt denn, deine Sünden sind dir vergeben? Wenn es aber niemand sagt, wo bleibt dann für schuldig gewordene Hoffnung? Christen sind Leute, die nicht nur wissen, was ich im ersten Teil bis jetzt hauptsächlich geredet habe. Das Gewissen, das mich einerseits mit einem Gott konfrontiert, der mir nachgeht, liebevoll, aber zugleich auch mit der Unerbittlichkeit der Liebe, die dazu gehört. Mit dem Angebot gibt es ein Angebot der Vergebung. Das glauben dürfen, macht den Christen aus. Im Blick auf einen Mann, der gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Oder der an einer anderen Stelle sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Würde sich einer von uns trauen, zum Partner zu sagen, gründe dich ganz auf mich, lebe ganz aus mir? Gucken wir doch bloß ein bisschen in uns hinein. Entweder ist das ein Zeichen, dass man verrückt ist oder abgründig böse. Aber welcher normale Mensch kann zum anderen sagen, gründe dich ganz auf mich, lebe ganz aus mir. Das ist das, was Leute bei ihm erlebt haben. Aber natürlich haben sie es nicht kapiert. Wie soll man das auch kapieren erstmal? Und deswegen geschieht dann nach der Katastrophe seines Todes eben dieses Wunder, dass er auf einmal in einer merkwürdigen neuen Weise sich sehen lässt, so müsste man das wörtlich übersetzen, dieses Ufte, sich sehen lässt. So, das ist, sie haben ja diese merkwürdigen Texte, dann heißt es, keiner fragte ihn, bist du's, weil sie wussten, dass er es ist oder so ähnlich, aber erkennen ihn doch nicht. Also dieses ganze Spiel, das dort geschieht, aber es ist derselbe. Und jetzt aus dieser neuen Form heraus und dieser Zusage, und was ist die erste Zusage, als er da die Leute trifft, die ihn verraten haben und verleugnet haben und weggelaufen sind? Das erste ist, dass er sagt, empfangt den Heiligen Geist, Friede sei mit euch. Geschenk, Ostergeschenk ist das Bußsakrament, die Vergebung. Wenn ihr die Sünden nachlasst, denen sind sie nachgelassen. Also genau dieses aus der Vollmacht des vergebenden Gottes, wo die Vergebung erstmal darin sichtbar wird, dass er mir immer noch was Neues zutraut. Gestern war ich lieblos, heute sagt er, sei anständig. Also dieses Muster ist prinzipiell da, aber hier kommt dieses Angebot der Vergebung, der Versöhnung und die Bilder, die er dafür hat, ist, dass er sagt, ihr werdet neue Menschen. Paulus schreibt das dann, eine neue Schöpfung. Dann ging natürlich die Begriffsarbeit los. Was stelle ich mir jetzt in diesem Menschen vor? Der uns zum Beispiel das Vaterunser beibringt, aber es nicht mit uns betet. Also mein Vater und euer Vater. Was ist das? Also, darüber haben die dann angefangen nachzudenken und haben 400 Jahre gebraucht. Das erste Angebot war erstmal zu sagen, das ist so wie die Weisheit im Alten Testament, das erste Geschöpf. Von Gott vor allen anderen Geschöpfen geschaffen, nicht Gott, denn Gott gibt es ja nur einen, aber irgendwie so sein Supergeschöpf. Und das war dann der Arius, dem das einfiel und das waren dann die Arianer, die haben weitgehend geherrscht. Und er hat sich gezeigt, nein, auf die Dauer, das trifft es nicht. Die Weisheit sagt nicht, ich und der Vater sind eins. Und er sagt nicht, deine Sünden sind dir vergeben. Wo sagt die Weisheit sowas? Das kann ja nur Gott. Und darum heißen dann die Formeln, die dann das Konzil erarbeitet, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott. Im Griechischen ist das ein Aus. Im Lateinischen machen wir dann ein von davon, Gott von Gott. Deus de Deo, Lumen de Lumine. Dass das hier gesehen wird, das heißt, sie haben sich durchgearbeitet, über diese 400 Jahre hin zu sagen, tatsächlich ist Gott nicht bloß einfach eine Person, sondern es ist eine Gemeinschaft und aus denen wird einer hier Mensch. Und die Frage ist, lange Zeit haben die Theologen, auch der große Thomas von Aquin, gemeint, Mensch wird er zur Reparatur des Sündenfalls. Als ob so eine tolle Sache als Reparaturveranstaltung kommt. Ich meine, der Einzige, der Recht hat, ist der Duns Scotus, der sagt, Gott schafft die Welt, damit es die Inkarnation gibt. Was von Anfang an gewollt ist, ist der Gottmensch. Und dafür überhaupt die ganze Schöpfung, dass das sein soll. Nur das, meine ich, gibt überhaupt einen Sinn. Und da müssen wir nicht deistisch so von außen reden, so philosophisch erstmal von Gott als dem Schöpfer der Welt, sondern schon aus diesem nahen Punkt in meinem Gewissen heraus. Wie lange darf ich denn noch reden? Ich höre auch gleich auf. Also, dass das in der Form also so bleibt, sondern dass ich genau in diese Welt hineingenommen werde, im Gespräch zwischen Vater und Sohn, das haben die ja beobachtet bei ihm, nicht? Dass er in dieser Weise da zum Vater spricht und sagt, ich sage das, aber ich weiß, du erhörst mich ja immer und das ist ja zwischen uns klar und ich weiß, wo ich hier stehe und wo ich hier hingehöre. Und dann spricht er von einem Beistand, den er schicken wird, der uns in alles einführen wird, um uns dafür zu eröffnen. Das heißt, dass es drei sind. Das war dann nochmal mühsam, das unterzubringen, weil davon ja auch schon dauernd die Rede war im Alten Testament vom Geist Gottes. Aber natürlich nicht, dass er in dieser Form eine Person in Gott selber ist. Nicht? dass das also nochmal hineingehört. Noch heute gibt es ja Theologen, zum Beispiel der Kollege Pammenberg, der sagt, das ist, den Geist muss ich erdenken wie ein Feld. Oder man müsse da den Naturwissenschaftlern entgegenkommen, aber eine Person ist doch kein Feld. Nicht? Sodass man also sehen muss, was bedeutet das eigentlich, wo gehört das hin? Dass aus diesem Miteinander, wir in dieses Miteinander hineingehören. Und wenn der Vater uns den Sohn zeigt und sagt, was habe ich da für einen Sohn, dann können wir sagen eben, und er ist unser Bruder. Er ist Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein. So wie der Adam so glücklich war, als er das Evchen kriegte. Ich sagte, ja, ja, die passt zu mir. Und so können wir sagen, das ist also hier unser Bruder und Herr. Und wir sind seine Adoptivgeschwister. Und sind mit hineingenommen, das nennen dann die Fachtheologen heiligmachende Gnade, dass wir mit hineingenommen sind in dieses innergöttliche Leben. Und Christ ist dann einer, der sagt, Paulus sagt das ganz deutlich, Jesus Christus ist der Herr. Herr, Kyrios, das ist in der griechischen Bibel, die heute noch das Alte Testament der Ostkirche ist, die Übersetzung des unaussprechlichen Gottesnamens. Das ist der Tetragramm. Also, Jesus ist der Herr. Wer das sagt, ist ein Christ, sagte Paulus. Und das kann man nur sagen im Heiligen Geist. Mit natürlichem Vernunft, mit natürlichem Verstand kann man das nicht sagen. Da steht man vor dem Rätsel, was ist das für ein Mann, der in dieser Form hier eintritt, auftritt, erscheint, bis hin, nehmen Sie etwas wie die Gerichtsrede, wo Leute ja schon entgegengehalten haben, da kommt die Frömmigkeit gar nicht vor, da geht es ja nur um Caritas oder so Geschichten. Da seht ihr es, man braucht gar nicht zu beten. Das ist nicht das entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass dieser Mann aus Nazareth sich dahin stellt und sagt, ihr habt mich besucht. Tut das irgendein Lehrer? Tut das irgendein Lehrer, der sich so dahinstellt? Er hat nicht gesagt, wie schön, dass ihr da die Gebote haltet oder so. Er sagt, weil ihr mich besucht habt. Wiederum, entweder verrückt oder eben wirklich Gott von Gott und Licht vom Licht. Ein wahrer Gott vom wahren Gott. Wie wollen Sie sonst mit diesen Texten umgehen? Also, ich versuche mal so zusammenzufassen, sagen, also der Kernpunkt, meine ich, sei also die Mitte unserer Freiheit und unseres Bewusstseins ist dieses Gewissen, in dem mich der Ruf trifft, du sollst gut sein. Du sollst menschlich sein, ohne Warum und Wenn und Aber, weil das aus sich heraus einleuchtet. Ich soll gut sein, weil es gut ist, gut zu sein. Gibt es kein anderes Weil. Ich muss nämlich nur Sätze begründen, die nicht einleuchten. Sätze, die einleuchten, kann ich gar nicht begründen. Was heißt denn begründen? Begründen heißt Sätze, die nicht einleuchten, einleuchtenderweise zurückführen auf Sätze, die einleuchten. Das heißt begründen. Sätze, die nicht einleuchten, einleuchtenderweise zurückführen auf Sätze, die einleuchten. Und wenn ein Satz einleuchtet, kann ich ihn nicht begründen. Und das hat Aristoteles schon so gesagt. Er hat gesagt, das gehört zur philosophischen Bildung. Zu wissen, wo ich Beweise liefern muss und wo nicht. Und wenn Leute fragen, schreibt Aristoteles, warum man die Eltern ehren und die Götter lieben soll, dann gehört zu jemandem keine Argumente, sondern Prügel. Das war eine etwas schlichte Pädagogik damals noch. Nicht? Aber vielleicht hat er ja der Sache nach Recht. Das, was einleuchtet, kann ich nicht begründen, sondern es begründet anderes. Und natürlich steht dahinter genau diese Einsicht, die ihr gegeben ist. Und man könnte jetzt, wir reden ja miteinander noch weiter, man könnte alle möglichen Gottesprädikate allein aus dieser einen Erfahrung und aus dieser Konkretion dann in diesem Jesus von Nazareth unterbringen. Und da haben sie überall diese Als-Erfahrungen, von denen ich begonnen habe zu reden. So, Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Diskutieren wir miteinander. Dankeschön.
Herr Professor Splitt, es war gut, dass wir uns im Sommer getroffen haben. Wir haben nämlich hier in den vergangenen Jahren, es sind bald 15 Jahre her, alle Paletten der Naturwissenschaft, der Philosophie, der Theologie in Vorträgen behandelt. Und es ist passiert, es ist vielleicht 2 Jahre her, da rief mich dann eine Zuhörerin an, eine Besucherin, und die sagte mir: Herr Nowak, ich muss Ihnen sagen, ich kann an den Vorträgen nicht mehr teilnehmen, denn ich habe Angst, dass ich meinen Glauben verliere. Es gab sicher Vorträge, die kritisch waren, die an die Grenze dessen gingen, was vielleicht ein Christ ertragen kann. Und deshalb nochmal, es war ein Glückszufall, dass wir uns getroffen haben und dass Sie hier einen Punkt gesetzt haben, der dieses ökumenische Gesprächsforum halt auch auszeichnet, über den Glauben zu reden. Wir machen jetzt die übliche Pause. Es gibt Schriften von Herrn Professor Splitt am Eingang, die das auch beinhalten, was hier vorgetragen worden ist. Ich mache Sie darauf aufmerksam. Und dann sprechen wir wieder miteinander, wie es eben üblich ist beim ökumenischen Gesprächsforum. Bis gleich.